ein Labor im Jahr 1980. Ein japanischer Forscher namens Hiroyuki Sumi forscht an Substanzen, die Blutgerinnsel auflösen können und probiert dabei ziemlich viel aus. Eines Tages nimmt er etwas mit ins Labor, das er manchmal zum Frühstück isst. Natto, fermentierte Sojabohnen. Er tropft ein bisschen davon in seine Petrischale, in der er sowas wie ein nachgebautes Blutgerinnsel untersucht. Und dann passiert etwas, womit er nicht gerechnet hat. Das Gerinnsel löst sich auf. Nicht nach Tagen, sondern innerhalb weniger Stunden. Sumi war so überrascht, dass er dem Enzym, das er da entdeckt hatte, einen Namen gab, der bis heute geblieben ist. Nattokinase. Willkommen beim Vita Moment Podcast. Ich bin Susanne und hier dreht sich alles darum, wie ihr fit, energiegeladen und gesundes Leben geht und das am besten bis ins hohe Alter. In dieser Folge schauen wir uns an, was Natto ist und wieso es in Japan seit über 1000 Jahren auf dem Frühstückstisch steht, warum fermentierte Lebensmittel heute wieder so beliebt sind und was die Forschung dazu eigentlich sagt und was es mit dem Enzym Nattokinase auf sich hat und welche Vorteile es für eure Gesundheit mit sich bringen kann. Ganz viel Freude beim Zuhören. Wer von euch isst denn ab und an gerne mal japanisch oder war vielleicht sogar schon selber mal in Japan? Also wenn ich mir ein klassisch japanisches Frühstück vorstelle, denke ich an Reis auf jeden Fall, Miso-Suppe oder auch eingelegtes Gemüse. Woran ich eher nicht denke, ist ein Gericht, das traditionell ein wichtiger Bestandteil des japanischen Frühstücks ist, von dem ich zumindest aber bis vor meiner Recherche für diese Folge noch nie gehört habe, und zwar Natto. Optisch würden sie mich ehrlicherweise auch nicht so wirklich ansprechen, denn wir reden hier von bräunlichen Sojabohnen, die von einem klebrigen, fadenziehenden Film überzogen sind. Wenn man beim Essen mit dem Stäbchen reingeht, dann ziehen sich so lange Fäden und der Geruch soll an reifen Käse oder alte Socken erinnern. Also sehr intensiv auf jeden Fall. Auch wenn das für uns im ersten Moment vielleicht nicht ganz so lecker klingt, soll Natto schon 200 nach Christus in Japan entdeckt worden sein und wird seitdem von einigen Menschen fast täglich gegessen. Schauen wir uns nochmal an, was Natto jetzt genau ist. Es handelt sich eigentlich um wirklich nichts Exotisches, sondern um nichts anderes als gekochte Sojabohnen. Und dazu kommt ein einziges Bakterium, der Bacillus subtilis. Das ist ein ganz normales Bakterium, das eigentlich fast überall auf der Erde zu finden ist. Was man dann nur noch für die Herstellung braucht, ist Wärme, also ungefähr 40 Grad, rund 24 Stunden und die Bakterien machen den Rest. Sie zerlegen die Eiweiße der Sojabohne in kleinere Bausteine. Das nennt man Fermentation. Dabei produzieren die Bakterien eine ganze Reihe von Substanzen, die in der ursprünglichen Sojabohne so gar nicht drin waren. Unter anderem eben das Enzym Nattokinase. Die Legende sagt übrigens, entdeckt wurde Natto wie so viele Dinge durch Zufall. Ein Samurai-Herr transportierte angeblich gekochte Sojabohnen in Strohsäcken, es war warm, die Bohnen fermentierten unterwegs und irgendwer war hungrig genug, um es trotzdem zu probieren. Ob das stimmt, werden wir nie erfahren, aber es ist eigentlich eine schöne Geschichte. Natto an sich ist ernährungsphysiologisch schon wirklich bemerkenswert. Es enthält nämlich hochwertiges pflanzliches Eiweiß, Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und Natto ist auch eine der reichhaltigsten natürlichen Quellen für Vitamin K2. Das produzieren die Bakterien auch während dieser Fermentation. Fermentation generell erlebt aktuell ja wieder einen ziemlichen Aufschwung. Früher war es mal so ganz normal, Lebensmittel zum Beispiel für den Winter länger haltbar zu machen. Und dafür hat man sich dann eben Bakterien oder auch Hefen und Pilze zunutze gemacht. Der gesundheitliche Nutzen dieser Fermentationsprozesse war da eigentlich noch eher ein praktischer Nebeneffekt. Seit einigen Jahren macht aber genau der fermentierte Lebensmittel wieder so zum Trend. Sauerkraut, Kefir, Joghurt, Miso, Kimchi, Sauerteigbrot, Käse oder auch Essig, das alles ist Fermentation. Während dieses Prozesses werden Nährstoffe für den Körper zugänglicher. Mikroorganismen zerlegen Eiweiße und komplexe Kohlenhydrate vor. Der Körper muss also weniger Arbeit leisten. Außerdem entstehen dabei neue Substanzen, Vitamine, Peptide, Enzyme, die vorher nicht da waren. Antinährstoffe werden abgebaut. So, wir wollen uns heute aber mal ganz speziell mit einem Stoff beschäftigen, der bei dieser Fermentation der Sojabohnen aus dem Nattogericht entsteht, und zwar das Enzym Nattokinase. Die wird von den Bakterien während des Fermentationsprozesses produziert, um die Sojabohnen zu verdauen. Verdauen heißt in dem Fall, dass die Mikroorganismen das in den Bohnen enthaltene Eiweiß aufspalten. Und durch einen Zufall, wie in der Geschichte am Anfang der Folge, hat Dr. Hiroyuki Sumi eben herausgefunden, dass dieses Enzym eine ganz wesentliche Eigenschaft hat. Es kann nämlich Fibrin abbauen. Was ist Fibrin? Stellt euch mal vor, ihr schneidet euch beim Kochen in den Finger. Es blutet. Jetzt muss euer Körper natürlich ganz schnell handeln, damit ihr nicht zu viel Blut verliert. Zuerst wird das verletzte Blutgefäß enger, wie eine Art Gartenschlauch, den man ein Stück zusammendrückt. Dadurch fließt schon mal weniger Blut. Und dann kommen die Blutplättchen, die sogenannten Thrombozyten, ins Spiel. Sie setzen sich an die verletzte Stelle und kleben dort zusammen. Und so entsteht dann schon mal eine Art provisorische Abdeckung, so wie ein kleiner Pfropfen. Aber dieser Pfropfen allein ist noch nicht besonders stabil. Und jetzt kommt das Fibrin ins Spiel. Man kann sich Fibrin wie ein kleines, feines, klebriges Netz vorstellen. Der Körper bildet diese Fibrinfäden direkt an der verletzten Stelle. Sie legen sich über die Blutplättchen, vernetzen sie miteinander und machen den Verschluss dadurch stabiler. Das Ergebnis ist ein Blutgerinnsel. Vereinfacht gesagt, ein körpereigenes Pflaster, das die Wunde verschließt. Und jetzt kommt der alles entscheidende Punkt. Dieses Pflaster soll natürlich nicht für immer bleiben. Sobald die Wunde nämlich verheilt ist, muss der Körper dieses Fibrinnetz auch wieder abbauen. Und dafür gibt es einen natürlichen Vorgang, die Fibrinolyse. Man könnte also sagen, Blutplättchen machen den ersten Verschluss, Fibrin macht ihn stabil und bei der Fibrinolyse wird dieses Fibrinnetz später wieder abgebaut. So, jetzt ist Fibrin aber nicht nur bei einem Schnitt in den Finger wichtig. Es spielt nämlich grundsätzlich eine zentrale Rolle bei der Blutgerinnung und damit auch in unseren Blutgefäßen. Unser Körper ist dabei ständig darum bemüht, ein gewisses Gleichgewicht zu halten. Auf der einen Seite muss er Blutung schnell stoppen können. Auf der anderen Seite dürfen aber nicht benötigte Blutgerinnsel nicht dauerhaft bestehen bleiben. Es ist nämlich so, wenn sich ein Blutgerinnsel, also so ein Pfropfen, nicht ausreichend zurückbildet, dann kann er sich im Laufe der Zeit verändern und mit der Gefäßwand verwachsen. Dabei wird das ursprüngliche Gerinnsel nach und nach in körpereigenes Gewebe umgebaut und kann eine dauerhafte Verengung des Gefäßes hinterlassen. Und sobald ein Blutgefäß dadurch deutlich eingeengt oder sogar verschlossen wird, kann das eben für den Körper ziemlich problematisch werden. Das Blut kann dann nicht mehr ungehindert durchfließen und die dahinterliegenden Gewebe werden eben schlechter mit Sauerstoff und auch mit Nährstoffen versorgt. Besonders kritisch wird es, wenn solche Gefäßverschlüsse wichtige Organe betreffen. Wird jetzt beispielsweise ein Gefäß im Herzen verschlossen, kann es zu einem Herzinfarkt kommen. Oder geschieht ein solcher Verschluss in einem Blutgefäß des Gehirns, dann kann die Folge ein Schlaganfall sein. Und auch in den Beinen können Thrombosen den Blutfluss erheblich beeinflussen. Ich denke, das macht jetzt schon mal ganz gut deutlich, warum die Fibrinolyse, also dieser körpereigene Abbau nicht mehr benötigter Blutgerinnsel, so wichtig ist. Unser Körper braucht also nicht nur ein System, das Gerinnsel bilden kann, er braucht genauso ein System, das sie wieder abbauen kann. Und genau an dieser Stelle wird es für uns interessant, wenn wir uns dieses Enzym Natokinase anschauen. Denn Dr. Sumi hat in seinem Zufallsexperiment damals beobachtet, wie sich ein Fibringerinnsel in Gegenwart von Natokinase innerhalb weniger Stunden deutlich auflöste. Das heißt, Natokinase schien etwas mit diesem Fibrin zu machen. Und damit begann eine ganze Reihe von Untersuchungen zu der Frage, welche Rolle dieses Enzym beim Abbau von Fibrin spielen könnte und vor allem, ob Natokinase den Körper beim Umgang mit diesem Fibrin unterstützen kann. Was weiß die Forschung heute dazu konkret? Also zum einen gibt es Untersuchungen direkt am Menschen, die zeigen, dass Natokinase tatsächlich messbare Veränderungen im Gerinnungs- und Fibrinolysesystem auslösen kann. Schon eine einmalige Einnahme konnte in Studien dazu führen, dass im Blut mehr Abbauprodukte von Fibrin nachweisbar waren, also mehr von Fibrin abgebaut wurde. Gleichzeitig veränderten sich verschiedene Gerinnungsfaktoren. Das ist interessant, weil es eben zeigt, Natokinase ist nicht nur im Labor aktiv, sie kann auch bei Menschen in Prozesse direkt eingreifen, die mit Gerinnung und Fibrinabbau zusammenhängen. Dann gibt es Untersuchungen zur Blutdruckregulation. Eine aktuelle Auswertung mehrerer Studien kam zu dem Ergebnis, dass Natokinase den systolischen und diastolischen Blutdruck im Durchschnitt moderat senken kann. Allerdings muss man sagen, diese Studien waren relativ klein und von unterschiedlicher Dauer. Das Ergebnis ist also interessant, aber noch kein Freifahrtsschein für eine Behandlung von Bluthochdruck. Besonders spannend ist aber natürlich auch die Frage nach der Gefäßgesundheit und Arteriosklerose. Eine größere klinische Studie mit über 1000 Teilnehmern berichtete nach 12 Monaten positive Veränderungen bei bestimmten Gefäß- und Blutfettwerten. Was wir jetzt also haben, sind Hinweise auf biologische Wirkung, aber noch keinen eindeutigen Beweis dafür, dass Nattokinase langfristig Herzinfarkte, Schlaganfälle oder sogar Arteriosklerose verhindert. Was man aber heute sagen kann, ist, Nattokinase kann offenbar Prozesse beeinflussen, die mit Fibrinabbau und Blutgerinnung zusammenhängen. Außerdem gibt es Hinweise auf einen möglichen positiven Einfluss auf den Blutdruck. Ob sich daraus tatsächlich ein langfristiger Schutz für unsere Gefäße und unser Herz-Kreislauf-System ergibt, muss auf jeden Fall noch durch größere und länger laufende Studien geklärt werden. Und genau deshalb sollte man Nattokinase nicht als eine Art Gerinnselentferner verstehen. Viel interessanter ist der Gedanke dahinter, unser Körper besitzt ein eigenes System, das nicht mehr benötigtes Fibrin wieder abbaut. Und Nattokinase könnte dieses System möglicherweise unterstützen. So, was heißt das jetzt für euch konkret? Es heißt, Nattokinase ist keine Wunderpille. Wer euch das erzählt, hat die Studie nicht richtig gelesen. Die Hinweise auf einen Effekt bei Gerinnungsfaktoren und beim Blutdruck sind da. Sie sind aber noch moderat und die Studien sind teilweise klein oder methodisch nicht ganz so optimal. Was durchgehend berichtet wird in praktisch allen Studien ist aber, dass Nattokinase gut vertragen wird. Auch über einen längeren Zeitraum und auch in höheren Dosierungen waren keine nennenswerten Nebenwirkungen zu beobachten. Was mir noch wichtig ist, ist an der Stelle noch einen Mythos aufzuklären. Und zwar wird Nattokinase oft als natürlicher Blutverdünner bezeichnet. Diese Bezeichnung ist gleich doppelt irreführend. Erstens, auch Medikamente verdünnen das Blut nicht. Sie machen es nicht flüssiger, sie greifen in die Gerinnung ein. Das ist etwas anderes. Blutverdünner ist schon bei Medikamenten ein Umgangssprachbegriff, der die Sache falsch beschreibt. Und zweitens, Nattokinase wirkt an einer ganz anderen Stelle. Gerinnungshemmer wie zum Beispiel Marcomar oder neuere Präparate verhindern, dass Gerinnsel überhaupt entstehen. Nattokinase aber setzt am Abbau von Fibrin an. Bildlich gesprochen kann man sagen, das eine bremst den Bautrupp, das andere unterstützt den Abrisstrupp. Und was mir noch besonders wichtig ist, Nattokinase ist kein Ersatz für ein verordnetes Medikament. Wenn ihr Gerinnungshemmer nehmen müsst, welche auch immer, dann setzt die niemals eigenmächtig ab und ersetzt sie nicht durch ein Nahrungsergänzungsmittel. Das kann nämlich wirklich lebensgefährlich für euch sein. Außerdem besprecht bitte immer mit eurem Arzt oder eurer Ärztin, falls ihr Nattokinase einnehmen wollt, ob es da irgendwelche Wechselwirkungen mit euren Medikamenten oder eurem Gesundheitszustand geben könnte. So, ich weiß, das war jetzt viel auf einmal. Für den größten Teil von euch, also gesunde Erwachsene ohne Gerinnungsmedikation, gilt, für Nattokinase finden sich bereits viele positive Hinweise hinsichtlich Blutgerinnung hemmen, Blutgerinnsel auflösen und Blutdruck regulieren. Und die gute Nachricht ist, wer das für sich ausprobieren möchte, der muss gar nicht unbedingt regelmäßig Natto essen, sondern kann eben auch das Enzym Nattokinase direkt einnehmen. Was ihr dabei beachten könnt, ist zum einen die Aktivitätseinheit des Enzyms. Die wird nämlich in FU angegeben, also fibrinolytischen Einheiten. Warum ich das betone ist, auf vielen Präparaten steht nur eine Milligrammangabe. Das sagt aber über die tatsächliche Enzymaktivität nichts aus. Wenn ihr Produkte vergleicht, dann vergleicht am besten immer die FU, nicht Milligramm. Die gebräuchliche Standarddosis liegt bei 2000 FU. Produkte, die weniger haben, machen eigentlich nicht so viel Sinn. Nattokinase nehmt ihr am besten nüchtern ein, also mindestens eine halbe Stunde vor dem Essen oder auch 2 Stunden danach. Zusammen mit einer Mahlzeit ist das Enzym stärker mit der Verdauung anderer Eiweiße beschäftigt, deswegen solltet ihr das vermeiden. Viele nehmen es auch abends vor dem Schlafengehen ein, das geht genauso gut. Und auch hier ist es wieder ganz ähnlich wie bei vielen, vielen anderen Nahrungsergänzungen. Nattokinase ist kein Präparat, bei dem ihr nach 3 Tagen etwas merken werdet. In Studien werden meist Zeiträume über 2 bis 3 Monate oder mehr gemessen. Den Link zu unseren Nattokinase-Kapseln und auch alle Studien, die ich heute hier erwähnt habe, findet ihr wie immer in der Beschreibung unter der Folge. Und ich fasse für euch jetzt nochmal zusammen, was ihr heute mitnehmen könnt. Nattokinase ist ein faszinierendes Enzym aus fermentierten Sojabohnen, das 1980 entdeckt wurde. Besonders interessant ist ihre Verbindung zur Fibrinolyse, also zu dem natürlichen Prozess, mit dem unser Körper nicht mehr benötigtes Fibrin wieder abbaut. Aktuelle Forschung zeigen, dass Nattokinase verschiedene Prozesse rund um die Blutgerinnung und den Fibrinabbau beeinflussen kann. Auch im Bereich der Blutdruckregulation gibt es erste vielversprechende Ergebnisse. Und dabei wird zunehmend deutlich, Natokinase ist ein komplexes Enzym mit mehreren interessanten Wirkmechanismen und insbesondere die richtige Dosierung scheint für ihre Wirkung eine wichtige Rolle zu spielen. Natokinase ist deshalb weniger als klassischer Blutverdünner zu verstehen, sondern vielmehr als natürlicher Bestandteil eines ganzheitlichen Ansatzes für die Gefäßgesundheit. Unser Fazit lautet, die Forschung zur Natokinase entwickelt sich weiter und wird immer spannender für alle, die sich mit Gefäßgesundheit und auch gesundem Älterwerden beschäftigen. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Was mich jetzt mal interessiert ist, habt ihr vielleicht schon Erfahrungen mit Natokinase gemacht? Schreibt uns das doch einmal gerne. Und natürlich freuen wir uns auch immer über euer Feedback und eure Themenwünsche. Kommentiert dazu einfach bei Spotify oder auf YouTube oder schreibt uns auch eine E-Mail an podcast@vitamoment.de per WhatsApp oder auf Instagram. Ich freue mich wirklich sehr über den Austausch mit euch, lese alles und antworte euch natürlich auch. Wir hören uns nächsten Sonntag und denkt dran, es ist nie zu spät, sich jung zu fühlen. Macht's gut!